Ich lese uns den Bibeltext aus Micha 4, die Verse 1 bis 5. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen: Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen. Dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit.
Ich habe gerade gedacht, das tut gut, den Text zu hören. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Der heutige Sonntag eröffnet die Friedensdekade im November. Von heute ab 10 Tage. Gebet für den Frieden. Mitten im November, der ja eher so ein dunkler Gedenkmonat ist, mit Volkstrauertag und allem, was dazugehört. Dem 9. November gestern, der ja auch noch eine andere Dimension hat. Und der Eröffnungstext für diese Friedensdekade ist Micha 4, Schwerter zu Pflugscharen. Ein Text, wie ich gelernt habe in der Vorbereitung, der noch relativ neu in unserer Leseordnung in der evangelischen Kirche ist. Bis vor ein paar Jahren war der gar nicht drin. Merkwürdig eigentlich, weil ich finde, dass es die wirkungsvollste Bibelstelle der neueren deutschen Geschichte ist. Es gibt, glaube ich, keinen Text, der mehr in den letzten 40 Jahren in der deutschen Politik vorgekommen ist als dieser. Und darum ist es besonders bemerkenswert, dass er auf das Wochenende fällt, wo wir 35 Jahre Mauerfall feiern. Denn in der Vorgeschichte, in der Friedensbewegung, da hat diese Vision von Micha immer wieder eine Rolle gespielt. Die kirchliche Friedensbewegung hat das Bild von den Schwertern zu Pflugscharen groß gemacht, getragen, an Jacken getragen, in die Öffentlichkeit getragen. Und dieses Bild hat eine solche Kraft, dass es Menschen gab, die dachten, das muss man verbieten. Das ist ganz erstaunlich, finde ich. 5 Verse von einem Propheten, der seit über 2000 Jahren tot ist. Davor haben Leute Angst. Herrschende. Aber man merkt an diesem Bild, Bilder haben Kraft. Und sind sie einmal in die Welt gesetzt, dann gehen sie nicht mehr weg. Es gibt Bilder, die krallen sich fest im Herzen und sind nicht wegzuwischen. Genauso wie die Hoffnung, die uns bewegt. Die ist in der Welt. Und die ist vielleicht manchmal zu verunsichern, und manchmal klein und manchmal groß, aber sie ist nicht mehr wegzuwischen aus dieser Welt. So als könnte man einen Text, der auf die Tafel geschrieben ist, einfach nicht ausradieren. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Bild von den Schwertern zu Pflugscharen und den Spießen zu Winzermessern. Was Micha da beschreibt, ist ein gewaltiger Transformationsprozess. Es sind ja Gegenbilder. Aus den Medien kennen wir die Bilder von Kriegstransporten. kennt ihr vielleicht, so lange Züge mit Panzerhaubitzen oder was auch immer dann in die Krisenherde gefahren wird. Truppentransporter, Menschen und Material muss an die Front. Große Kolonnen. Geht lange, wer sowas mal gesehen hat. Und bei Micha ist es das Gegenteil. Es ist eine Prozession von Menschen, die diese Waffen nicht an die Front bringen, um sie einzusetzen, sondern die sie auf den Berg des Herrn bringen, um sie dort, wenn man so will, upcyclen zu lassen, recyceln zu lassen. Sie werden umgeschmiedet. Und das nicht einfach so mit dem Feenstab und Pling, alles ist gut, sondern ich stelle mir das eher vor, so wie ThyssenKrupp, Schwerindustrie. Ich habe einen jungen Mann, der übernachtet bei uns immer regelmäßig, der macht eine Ausbildung zum Kunstschmied. Und der hat schon ziemlich große Hände. Aber wenn der kommt, heute Abend kommt er wieder, weil diese Woche Berufsschule ist, und dann pennt er immer bei uns. Wenn der kommt, dann sieht man immer, die Hände eines Schmiedes sind dadurch geprägt, dass da meistens irgendwelche Verbrennungen drauf sind oder irgendwo ist dann wieder Metall gespritzt. Und ja, es ist nicht so hier wie meine Büroarbeiterhände, sondern wirklich echt so Arbeiterhände. Und man merkt, in der Schmiede, da passiert was. Da verbrennt man sich auch mal, da ist Ruhe, Kraft am Walten. Und wer schon mal in einer Schmiede war, weiß, das ist mit Geruch verbunden, mit Hitze verbunden. Da walten ziemlich hohe Kräfte. Das heißt, dieser Transformationsprozess ist nicht so ein easy going, sondern das ist erstmal schwere Arbeit, wenn man sich das vorstellt, was da erzählt wird. Und wie kommt es dazu, dass die alle auf dem Berg Zion landen, um diesen Umbauprozess zu machen? Micha sagt nicht so richtig, was sie getrieben hat. Wenn ich den Text richtig lese, ihr habt ihn ja in der Hand, jetzt könnt ihr alle nachgucken, das ist gefährlich, dann finde ich nicht so richtig. Also ich merke, die haben eine Sehnsucht, die wollen dahin, die wollen auch was lernen auf diesem Berg, es geht um die Weisungen Gottes. Aber was genau der erste Impuls war, der sie hat gehen lassen, ist für mich nicht ganz klar. Und ich glaube, so ist das manchmal, wenn man mit Sehnsucht im Herz unterwegs ist. Manchmal ist es ein Getriebensein aus etwas raus zu etwas hin und manchmal ist es ein Angezogensein. Aber es ist in jedem Fall ein Losgehen. Und ich glaube, dass dieses Losgehen kommt durch den Geist Gottes, der da irgendwie was macht mit unseren Herzen. Und ich glaube, es gehört zum Wesen dieses Wandeln in Gottes Weisungen, dass man tatsächlich geht. In der evangelischen Tradition ist ja immer ganz viel Kopf. In der Tradition Jesu ist ganz viel Weg. Wenn ihr das Markus-Evangelium kennt, da ist immer Nachfolge, ist immer Weg. Immer wenn Weg vorkommt, geht es darum, das zu tun, was Jesus tut. Und das erfährt man nur, wenn man geht. Und ich glaube, Micha ist auch so einer, der das so denkt. Er sagt, es geht nur, wenn ihr geht. Und hier setzen sich Leute in Bewegung. Und daraus wird eine neue Ordnung, ein neues Zusammenspiel der Menschen geboren. Ich war letzte Woche unsere Tochter besuchen, die ist im Moment gerade in Riga. Und da habe ich auch was gelernt über das Baltikum, über die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, die ja auch sehr stark betroffen waren vom Umbau der Sowjetunion. Sie haben in der ganzen Öffnung des Ostens ihre Selbstständigkeit wieder gewonnen. Und es gab dabei einen Schlüsselmoment, der mir vorher gar nicht so bewusst war, den ich dort nochmal wahrgenommen habe. Es gab Anfang der 90er Jahre eine riesige Kette von Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt. Total irre. Die haben sich aufgemacht und haben gesagt, wir bilden eine Kette aus Menschen, geben uns gegenseitig die Hand und das machen wir durch alle drei Länder. Es waren Hunderttausende von Menschen. Und es war eine ununterbrochene Kette. Und wer schon mal durch diese Länder gefahren ist, weiß, dass da zwischen den Orten ziemlich viel Wald auch ist und ziemlich viel erstmal nichts. Und überall waren Menschen und haben einander die Hand gereicht und haben ein Zeichen gesetzt, das auch nicht mehr wegzuradieren ist. Das merke ich beim Erzählen, macht Gänsehaut. Und merkt man aber auch, wenn man die Menschen dort darüber erzählen hört. Ist ja schon über 30 Jahre her. Aber die Kraft, die da drin lag und der Ausdruck, der Wunsch zu sagen, wir wollen es anders tun und nicht durch Heer und Macht und Gewalt, sondern durch Frieden und in Freiheit. Das ist unglaublich, was da für eine Kraft drin lag. Und im Grunde war es nur, dass Menschen gesagt haben, ich gehe dahin und ich nehme die Hand rechts und ich nehme die Hand links und ich vertraue darauf, dass so viele Menschen kommen, dass diese Kette ununterbrochen durch alle drei Länder geht. Zurück zu Micha. Mich bewegt das Bild. Und wenn ich so höre, wie vorhin, als es gelesen wurde, dann tut mir das gut. Es ist ein schönes Bild. Und es steht gleichzeitig einer politischen Realität gegenüber. Claudia hat es am Anfang gesagt. Die im Gegensatz zu dem Bild, das am Ende aufgeht, die Vision, heute immer weniger aufzugehen scheint, wenn wir so politische Nachrichten, geopolitische Lage uns anschauen. Da ist es schon fast kontrafaktisch, wenn man sagt, es wird eine Zeit geben, da werden wir nicht mehr lernen, wie Krieg geht. Das ist das, was Micha sagt. Wir werden das Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Und ich finde, Zeiten wie diese sind ziemlich schwierig, wenn es darum geht, dieses Wagnis einzugehen, das zu glauben, dieser Vision zu vertrauen. Ich selbst bin ein Kind des Kalten Krieges. Ich habe es Christopher gerade vorhin erzählt. Ich habe gedient. Das ist ja in Berlin schon fast ein Alleinstellungsmerkmal, habe ich gelernt. Daran merkt ihr, ich komme aus Niedersachsen. Und ich bin 1990 zur Armee gegangen. Und dafür 2 Jahre tatsächlich gewesen. Und ohne das wäre ich übrigens nie Pastor geworden, aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht für einen anderen Sonntag. Als ich angefangen habe, war das noch alles unter dem Eindruck des Kalten Krieges. Damals hat man mal so Rot gegen Blau gespielt. Rot war Warschauer Pakt, Blau war NATO. Und alles war darauf abgestimmt, dass man innerhalb von 48 Stunden in der Lage ist, das Nordatlantische Bündnis gegen den Feind aus dem Osten zu verteidigen. Und dann kam die Wende. Und die Militärdoktrin änderte sich vollkommen. Es dauerte kein Jahr. Da waren die NVA-Soldaten, gegen die wir anfangs in der Grundausbildung geübt hatten, unsere Kameraden in der eigenen Kaserne. Ohne einen Schuss, ohne irgendetwas, auf einmal gehörten wir zur selben Organisation. Das war wirklich bemerkenswert. Eine ziemlich einmalige geschichtliche Erfahrung, von der ich gar nicht weiß, wie viel es davon in dieser Welt gibt. Aber dass wir das erleben durften in unserem Land, ist etwas, was mich bis heute wirklich dankbar macht. Gleichwohl, es hat mich nicht zu einem glühenden Pazifisten gemacht. Auch das will ich ganz ehrlich sagen. Meine friedensethischen Überzeugungen schließen die Anwendung von Gewalt nicht vollkommen aus. Jedenfalls dann, wenn es darum geht, Recht und Freiheit zu verteidigen. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass das eine ziemlich, keine saubere Antwort ist, insofern als Krieg immer eine sehr schmutzige Seite hat. Und ich auch glaube, dass es, wer sich auf Krieg einlässt, niemals sauber da rauskommt. Man kann das versuchen, sich so aufrecht wie möglich zu halten, vermutlich. Aber so wie die Dinge liegen, glaube ich erstmal, dass Krieg für keine beteiligte Seite ohne Schuld endet. Was also machen mit der Vision des Micha, die in der jetzigen geopolitischen Lage ja fast schon unzeitig erscheint? Was ich gelernt habe, ist, Michas Zeiten waren eigentlich genau wie unsere. Bedrohungslage, Feinde ringsumher, die Wahrscheinlichkeit, friedlich durch die nächsten 10, 20 Jahre zu kommen. All das durchaus vergleichbar mit dem, was wir im Moment lesen, hören und wahrnehmen. Und trotzdem hat Micha offenbar diese Vision nicht nur im Herzen, sondern auch in die Öffentlichkeit getragen. Und wahrscheinlich damit einen Samen gepflanzt. So wie ich anfangs gesagt habe, dieses Bild ist ja nicht wegzuradieren, weil es so stark ist. Es bleibt dir im Hinterkopf. Und ich glaube, dieses Bild hat die Chance, gerade in diesen Zeiten, uns kritisch zu machen und zu gucken, woraufhin betreiben wir denn Verhandlungen, woraufhin betreiben wir Vorbereitungen. Es lässt uns kritisch sein gegenüber Äußerungen wie die unseres Verteidigungsministers, der aufgerufen hat vor einigen Monaten, wir müssten wieder kriegstüchtig werden. Und ich zweifle daran, dass das die richtige Grammatik ist, die richtige Ausdrucksweise. Verteidigungstüchtig, da würde ich noch mitgehen. Kriegstüchtig eher nicht. Denn mit Micha ist das Ziel immer, dass am Ende Winzermesser und Pflüge rauskommen und nicht Schwert und Lanze. Micha will Menschen ermutigen, im Sinne Gottes friedenstüchtig zu werden, zu vertrauen auf die Kraft seines versöhnenden Wortes, das mächtig werden soll in der Welt und nicht die Gewalt. Wir haben in unserem Land erfahren dürfen, und ich glaube, das ist ein großes Privileg, wie wirkungsvoll dieses Wort ist. Das in seiner Lebenszeit einmal zu sehen, einmal zu erleben, dass sowas ganz viel umkrempeln kann in einem Land und darüber hinaus, das ist besonders. Und wir verdanken das Christenmenschen, die dieser Vision vertraut haben, unter anderem auch vielen anderen Leuten, die das Risiko eingegangen sind, diese Verheißung nicht loszulassen. Im Gegenteil. Michas Worte, glaube ich, ziehen uns hinein in eine Friedensgrammatik, eine Friedenslogik, damit wir nicht der Kriegslogik anheimfallen. Das, was in diesen Tagen eigentlich ja manchmal so eine unglaubliche Plausibilität hat. Der Kriegslogik zu folgen, scheint vor der jetzigen Bedrohungslage unglaublich plausibel. Und es scheint umso schwieriger und vertrackter, in diesen Tagen den Frieden zu finden. Manchmal vielleicht sogar undenkbar. Und ich glaube, gerade weil das so eine Gemengelage ist, ist es wichtig, einen klaren Kompass zu bewahren, eine klare Orientierung zu haben und zu gucken, auf was hin sind wir denn unterwegs. So wie ein Fixpunkt, an dem man sich festmacht, einem Ziel. Und das ist für mich gesetzt in dieser Vision, dass es am Ende darum geht, dass Menschen in ihrem Weinberg sitzen können und unter ihrem Feigenbaum, so heißt es in der Vision, und dass daraufhin die Dinge sich transformieren und verändern müssen. Haben wir diesen Fixpunkt nicht? Haben wir diese Vision nicht im Herzen? Auch wenn im Hier und Jetzt der Unfrieden groß sein sollte, dann verlieren wir uns in den Gemengelagen. Aber ich glaube, mit der Vision behalten wir den Kompass, den wir brauchen, damit es am Ende nach Gottes Willen gut wird. Die Stadtmission hat eine Losung, Suche der Stadt Bestes, kennt ihr, kommt aus dem Trostbrief Jeremias. Und da steht noch ein anderer Vers, ein kleines Stück später. Da heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und diese Hoffnung wird für mich in den Worten des Jeremia ganz greifbar. Schwerter zu Pflugscharen. Das wünsche ich mir, ich glaube, dass wir das dringend brauchen. Dafür müssen wir beten. Dafür müssen wir handeln. Und ich danke Gott, dass es uns nicht loslässt. Amen.